Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten wir auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Es ist mal wieder Zeit, über Handball zu sprechen. Wir hatten eine kleine Pause hier bei Kreisab, aber jetzt ist es soweit. Episode 70 startet durch und wir sprechen unter anderem heute über die EM-Qualifikation. Bei den Frauen stehen wichtige Entscheidungen an und am Wochenende steht das Champions League Final Four, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt. Natürlich das DHB-Pokal Final Four, so ist es richtig. Vor der Tür in Hamburg spielen vier Teams um den zweitwichtigsten nationalen Titel. Wir legen allerdings los mit der EM-Qualifikation. Deutschland hat einen wichtigen Schritt getan, denn sie haben im Hinspiel Spanien geschlagen. Und darüber spreche ich mit Erik Eggers, unter anderem von Handball Inside. Hallo Erik.
Hallo aus dem Norden.
Ja, wie ist das denn zu bewerten? Gerade die Leistung in dem Heimspiel, da hat die deutsche Mannschaft, wie ich finde, doch eine ordentliche Leistung gebracht. Am Ende 29-28 gewonnen. Im Prinzip können wir das Ticket für Polen doch buchen, oder hast du da noch Zweifel?
Ich habe da überhaupt keine Zweifel dran, weil die deutsche Mannschaft sicher eigentlich jetzt nur noch selbst schlagen kann. Sie müsste schon in Finnland verlieren und dann hoch gegen Österreich verlieren zu Hause in Kiel. Und daran mag ich nicht glauben, bei der Stabilität, die Sigurdsson inzwischen in das Spiel reingebracht hat.
Er hat ja nicht nur Stabilität in das Spiel reingebracht, sondern wieder einen neuen Namen aus dem Hut gezaubert. Du darfst ihn jetzt mal aussprechen, bevor ich mich hier verplapper. Aber das kam doch überraschend, diese Nominierung, oder?
Niklas Pitschkowski war in der Tat irgendwie nicht vielen Leuten bekannt vorher. Natürlich hat er schon einige Jahre gespielt in der Bundesliga. Ich finde eigentlich am interessantesten, dass er zu dieser jungen Garde gehört, die bei TuS Essen vor einigen Jahren Erfahrung gesammelt hat und dort reichlich Prügel kassiert hat in der Saison, als Essen nur 8 Pluspunkte gemacht hat. Ole Rahmel übrigens gehörte auch dazu und Julius Kühn, der heute in Gummersbach ja sehr vielversprechend ist. Aber trotzdem, das hat eigentlich alle überrascht, dass er diesen 25-Jährigen jetzt nominiert hat und dann tatsächlich hat auch spielen lassen gegen Spanien. Aber eigentlich hat er ja mit der Nominierung recht behalten. Pischkowski war gerade in dem Spiel in Mannheim sehr, sehr stark im Spiel 1-1. Und die Spanier waren noch richtig überrascht von diesem neuen Mittelmann.
Kannst du dir vorstellen, dass Dago Sigurdsson ihn nur nominiert hat, damit er die Spanier vor einen unbekannten Namen stellt? Im Prinzip wissen sie dann nicht so wirklich, wie er spielt und können sich dann im ersten Spiel nicht darauf einstellen, weil im Rückspiel hat man schon gesehen, dass sie gemerkt haben, okay, bei Pischkowski, da müssen wir uns ein bisschen anders orientieren. Der hat einen sehr, sehr schnellen ersten Schritt und hat im 1-1, ja, wie du gerade gesagt hast, im Hinspiel durchaus eine sehr, sehr gute Figur abgegeben und da auch 5 Tore gemacht.
Nein, ich glaube, dass Dago einfach solche Leute ausprobieren will. Und in dem Moment, wo die einen guten Eindruck machen, und der hatte ja diesen guten Eindruck schon im Spiel gegen die Schweiz gemacht, aber wohl noch sehr, sehr nervös, lässt er die Leute spielen. Und man weiß ja nie, wie solche Leute, die vielleicht sonst im Mittelfeld der Bundesliga agieren, wie die auf einmal gegen Spitzenmannschaften spielen, mit Nebenleuten, die vielleicht noch in die Kategorie besser sind. Und im Falle von Pischkowski hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass er ihn länger dort aufstellen wird.
Er hat ja ein bisschen rotiert, auch auf rechts außen. Ole Rahmel war mit dabei. Auch das eine Überraschung für dich? Wenn man jetzt auf die Torschützenliste der Bundesliga guckt, kann man sagen, nee, ist keine Überraschung. Aber hinter den Stammkräften überlegt sich Dago Sigurdsson schon die eine oder andere Variante. Das ist schon sehr auffällig.
Ja, das ist eben seine Art oder seine Politik der Nominierung. Er setzt damit natürlich auch die anderen Leute auf rechts außen unter Druck. Ole Rahmel hat aber jetzt in Erlangen mehr als 25% der Tore der Mannschaft geworfen. Insofern hat mich jetzt diese Nominierung nicht überrascht. Aber natürlich sind dann so Leute wie Selin, schauen dann schon mal und wissen, dass sozusagen, dass es keine Erbhöfe gibt in der Mannschaft, sondern dass die Leistung eine Rolle spielt. Und wie gesagt, so jemand wie Ole Rahmel muss man auch ausprobieren. Der kann ja dann auch nicht irgendwie kurz vor der Europameisterschaft erst dazukommen, sondern den will sie jetzt schon auch quasi unter normalen Bedingungen dann testen. Und das ist natürlich jetzt für Rahmel am Sonntag in dem Spiel nicht besonders gut gelaufen, weil er nur kurz reinkam und dann gleich, glaube ich, irgendwie einen Ball verworfen hat gegen Sterbik. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde diese Politik vernünftig, dass er so Leute wie Rahmel und Pischkowski einfach mal ausprobiert und guckt, wie das funktioniert.
Einen anderen Namen, über den ich noch gerne sprechen möchte, ist der von Silvio Heinevetter, wobei vielmehr eigentlich über Andreas Wolf. Der hat in der ersten Halbzeit wirklich richtig, richtig gut gehalten. Hinterher kam dann zwar nochmal Carsten Lichtlein, aber irgendwie war die Partie dann mehr oder weniger schon entschieden. Das war zumindest so mein Bauchgefühl. Du hast damals bei der WM in Katar schon gesagt, du hältst es für möglich, dass der Bundestrainer teilweise auf Silvio Heinevetter verzichtet und Andi Wolf eine Chance gibt. Das war jetzt bei der WM dann im Endeffekt zwar nicht der Fall, aber nach der eher dürftigen Leistung von Heinevetter im Spiel gegen Spanien in Mannheim habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das so auch siehst, dass die Zeit von Silvio Heinevetter mit dem Ende der Zeit von Dago Sigurdsson bei den Füchsen Berlin ein bisschen so zu Ende geht. Kann das sein?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, sondern ich glaube auch, dass da sozusagen Dago Sigurdsson die Leistung sozusagen aus einem einigen Maßstab sieht. Und Andreas Wolf hat in den letzten Wochen in der Bundesliga hervorragend gehalten, hat wirklich super Leistung hingelegt, während Heinevetters Leistung manchmal zu wünschen haben übrig lassen. Und insofern, Heinevetter hat ja in Mannheim nicht besonders gut gehalten, insofern war dieser Wechsel fast logisch für mich. Auch da gilt offenbar bei Sigurdsson, es gibt keine Erbhöfe und er probiert dann diese Leute aus. Wolf hat ja gegen einen so großen Gegner in der Nationalmannschaft noch nicht gespielt, hat ja ohnehin relativ wenig Europapokal-Erfahrung, aber man hat gesehen, warum der THW Kiel ihn haben will ab 2016.
Oh, da wirfst du jetzt wieder ein neues Gerücht in die Runde. Also du kannst bestätigen, dass der THW Kiel da eventuell schon ein Auge auf den guten Andreas geworfen hat, ja?
Ja, das ist kein Geheimnis. Das war ja schon vor der Weltmeisterschaft in Doha, war das im Gespräch. Und ich bin mir sehr sicher, dass der THW ihn verpflichten wird. Und für 2016, dass Katsigiannis so eine Art Übergangslösung ist und Wolf sozusagen noch ein Jahr in Wetzlar dann weiter sich stabilisiert. Und dann wird der THW mit Niklas Landin und Andreas Wolf einen super Torwart gespannt haben.
Das muss ich allerdings sagen. Also wer Andreas Wolf in den letzten Wochen in der Bundesliga hat spielen sehen, der hatte wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Und er ist ein bisschen konstanter als Niklas Landin. Kann man das so sagen? Vielleicht ist Landin in der Spitze ein bisschen besser, aber die Konstanz, die spricht dann vielleicht eher für Andreas Wolf?
Ja, das muss man abwarten, wie das dann ist. Ja, unter Wettkampfbedingungen. Wolf spielt ja bisher allein in der Bundesliga, während Landin ja diese monströse Belastung hat. Und das muss man halt wirklich abwarten, wie Wolf sich dann entwickelt bei, 60, 70 Saisonspielen und er diese Regenerationsphasen nicht mehr hat. Ja, das ist jetzt, das wäre, glaube ich, unfair, das miteinander zu vergleichen. Ich sehe Landin immer noch irgendwie deutlich vor Wolf und glaube, dass Wolf noch viel an sich arbeiten muss, um irgendwie dieses Niveau, was Landin wirklich über Jahre jetzt schon abliefert, zu erreichen.
Jetzt hast du mir den Übergang von der Nationalmannschaft zum THW Kiel, über den ich eigentlich gar nicht so wirklich sprechen wollte, aber mal leicht gemacht und zwei Namen muss ich da noch nennen. Erstmal Christian Dissinger. Das ist eine Personalie, die sehr, sehr interessant ist. Er hat den TuS Lübecke, so sieht es im Moment ein bisschen so aus, dazu genutzt, wieder fit zu werden und jetzt wagt er diesen Sprung zum THW Kiel. Denkst du, dass er es da packen kann oder ist das einfach nur ein Versuch des THW, bei einem Spieler zuzugreifen, wo man sagt, der hat jede Menge Potenzial und wenn es funktioniert, ist es okay, wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch okay?
Ja, Dissinger ist ein sehr heikler Fall, weil er halt ja mit diesen Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich weiß, dass Alfred Gislas von ihm schon lange beobachtet und ihn ja immer als Spielertypen irgendwie sehr gemocht hat. Und jetzt hat Dissinger ja in Lübbecke gespielt, irgendwie jetzt auch nicht, für meinen Begriff nicht überragend, sondern auch da galt, er musste sich erstmal stabilisieren. Trotzdem hat mich irgendwie dieser Wechsel oder diese Verpflichtung jetzt sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich eigentlich noch nicht sehe, dass Dissinger das Niveau, was gerade beim THW gefragt ist, über längere Strecken auch zeigen kann. Aber andererseits, Gislason wird sich was dabei gedacht haben. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die spannendste Personalie für die nächste Serie, für meinen Begriff.
Und Rasmus Lauge-Schmidt? Steht der Abgang dadurch im Prinzip mehr oder weniger fest? Man hört ja auch munkeln, dass Mikkel Hansen vielleicht den Weg nach Kiel antritt.
Ja, das wäre natürlich extrem spektakulär. Also das hängt natürlich alles auch ein bisschen davon ab, was in Paris passiert. Ob da Karabatic hingeht, Sohando, Luka Karabatic, dann vor allem Nocker Zadarusic als Trainer. Und das könnte natürlich so eine riesen Kettenreaktion nach sich ziehen. Ja, es ist halt ein bisschen kompliziert. Alfred Gislason schätzt natürlich Mikkel Hansen für die Offensive extrem, weil er dort natürlich so nahezu das 9+Ultra ist gerade im europäischen Handball. Andererseits ist Mikkel Hansen jetzt nicht der allerbeste Abwehrspieler und auch das ist wichtig beim THW. Insofern bin ich auch da gespannt, was da passiert. Rasmus Lauge-Schmidt wird gemunkelt, irgendwie wird nach Flensburg wechseln am Ende der Saison. Und dann, ja, wie gesagt, da wäre dann ein Platz frei auf den Positionen beim THW.
ein Platz frei ist wahrscheinlich noch ein bisschen auch auf links außen. Was glaubst du denn, was strebt der THW Kiel da für eine Lösung an? Wenn man mal sieht, Dominik Klein, der wird ja ein paar Monate brauchen, bis er wieder fit ist. Es könnte vielleicht für Oktober dann reichen, aber es ist ja auch die Frage, möchte man dann nochmal mit einem kreuzbandgeschädigten Dominik Klein und Rune Damke in die Saison gehen?
Ich glaube, dass der THW das machen wird. Einerseits, weil Dominik Klein ja eine solche Verletzung bisher nicht hatte und weil er vor seinem Kreuzbandriss sich wirklich in der Form seines Lebens befand. Ich fand, dass er noch nie besser gespielt hat in diesen Monaten vor seiner Verletzung. Aber überragend, mental extrem abgebrüht und hat der Mannschaft wirklich sehr, sehr geholfen und in der Abwehr auch wirklich überragend, muss man sagen. Und Rune Damke halte ich auch für sehr talentiert und Alfred ist mit dessen Entwicklung auch recht zufrieden. Natürlich muss er noch stabiler werden und muss lernen, irgendwie ja in diesen Kämpfen gegen die ganz großen Gegner irgendwie auch seinen Körper da vernünftig einzusetzen. Da hat er sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber auch er ist sehr, sehr talentiert und ist vor allem, würde ich sagen, was seine Wurfvarianten angeht, sein Repertoire, doch einigermaßen talentierter als Dominik Klein. Also verkörpert ein bisschen einen anderen Spielertyp auch. Insofern glaube ich nicht, dass sie sich jetzt noch einen wirklich großen Linksaußen dazu holen werden.
Ja, wer weiß, ob da noch Budget übrig bleibt, ne? Wenn man dann vielleicht doch Mikkel Hansen holt. Das wäre auf jeden Fall der spektakulärste Transfer im europäischen Handball zusammen mit eventuell einem Transfer von Nikola Karabatic zu PSG. Aber da steht ja auch noch in Frage, ob das überhaupt dazu kommt, weil er sich ja vielleicht auch gerne ein bisschen aus Frankreich fernhalten möchte. Wir wissen ja, da gab es diesen Wettskandal und dementsprechend könnte es durchaus sein, dass er dann doch im Endeffekt in Barcelona bleibt. Erik, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause und gleich spreche ich dann mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen über die Rhein-Neckar-Löwen. Der nächste Gast steht parat hier bei Kreisab. Er kommt vom Mannheimer Morgen und das heißt, wir sprechen über die Rhein-Neckar-Löwen. Ich begrüße Marc Stevermüher. Hallo Marc.
Ja, hi, grüß dich.
Wir müssen ein wenig intensiver sprechen über das, was bei den Rhein-Neckar-Löwen im Moment so los ist, denn der Vertrag des Geschäftsführers, des Teilzeitgeschäftsführers, und darum ging es dir in deinem Kommentar beim Mannheimer Morgen, der wurde gleich um 3 Jahre verlängert. Lars Lamadé hat bisher wahrscheinlich ordentliche Arbeit geleistet, das kann man schon so sagen. Aber warum siehst du das kritisch?
Ja, tut mir leid, wenn ich da vielleicht jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen muss, um diesem durchaus heiklen Thema gerecht zu werden. Erst einmal ist es so, der Aufsichtsrat der Rhein-Neckar-Löwen hat jetzt diese Entscheidung getroffen. Es gab auch eine Vielzahl an anderen Bewerbern, also es gab keinen Mangel an Alternativen. Persönlich habe ich, und das habe ich auch in der Vergangenheit mehrfach geschrieben und auch Lars Lamadé persönlich gesagt, ich habe persönlich überhaupt nichts gegen ihn. Im Gegenteil, ich habe auch mehrfach geschrieben und auch mehrfach gesagt, dass er im vergangenen Herbst die einzig mögliche und logische Lösung war und dass es ihm auch hoch anzurechnen ist, dass er das neben seinem sehr zeitintensiven Job macht bei SAP. Die berechtigte Frage ist ja dennoch, und es wird ja auch in Fankreisen emotional diskutiert, reicht das? Also ist es dauerhaft praktikabel, ein Verein mit einem geschätzten Etat von 5,5 Millionen Euro, also ein Wirtschaftsunternehmen, im Nebenjob zu führen? Ich bin da skeptisch. Die Löwen sind, ich glaube, da beherrscht Einigkeit, sind ein Riesenverein, eine tolle Marke. Sie befinden sich aber immer noch in der wirtschaftlichen Konsolidierung. Das heißt, es muss auch noch viel getan werden. Und wenn ich die vergangenen 2 Jahre sehe, also sportlich und finanziell, kann für diesen Verein meiner Meinung nach aber nur der THW Kiel der Maßstab sein. Und gegenüber dem THW, das zeigt die letzte und auch diese Saison, besteht nun mal sowohl sportlich als auch finanziell immer noch eine Lücke. Wie soll man diese Lücke schließen, finanziell gesehen? Die Löwen haben einen Deal mit IMG, einen Vermarkterdeal. Der wird nicht reichen. Jetzt betone ich ausdrücklich, Lars Lamadé hat diesen Vermarkterdeal nicht geschlossen. Das war sein Vorgänger Thorsten Storm. Möglicherweise hätte Lars Lamadé diesen Deal auch nicht gemacht. Aber das ist hypothetisch, darüber nachzudenken. Er muss jetzt damit arbeiten. Und nach meinen Informationen reicht dieser IMG-Deal eben nicht aus, um Kiel finanziell anzugreifen und somit ja auch sportlich. Also muss man selbst noch mehr machen als Verein. Und dann kommen wir immer wieder zu der gleichen Frage. Geht es dann mit einem Teilzeitmanager? Mit Blick auf das Sportliche muss man ganz klar sagen, er hat hier 2014 jetzt eine Mannschaft übernommen, die meiner Meinung nach ganz klar die Nummer 2 in Deutschland ist, die für den Titel in allen 3 Wettbewerben auch in Frage kam. Und jetzt bin ich gespannt, was die Löwen einfach für eine Mannschaft haben, wenn der Vertrag von Lars Lamadé in 3 Jahren endet. Das heißt, 2018, 2019 haben die Löwen dann eine Mannschaft, die weiterentwickelt wurde. Eine Mannschaft ist, die besser ist als die jetzige. Eine Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt. Eine Mannschaft, die prominent verstärkt wurde. Eine Mannschaft vor allen Dingen, das ist hier eine ganz wichtige Frage, mit Uwe Gensheimer. Wird ihm hier die Perspektive geboten, sein Lebenstraum, die deutsche Meisterschaft mit den Rhein-Neckar-Löwen zu gewinnen, wird ihm diese Perspektive geboten? Ich denke, das sind legitime Fragen, die gestellt werden müssen. Und ich bin erstmal skeptisch, dass es darauf viele, viele positive Antworten geben wird. Sollte es anders kommen, werde ich meine Zweifel zurücknehmen. Das habe ich auch zu Lars Lamadé gesagt. Wir haben, und das vielleicht als Abschlussbemerkung zu meiner umfassenden Antwort, wir haben am Wochenende lange, lange telefoniert, mehrfach telefoniert. Es war ein ehrliches Gespräch, ein vernünftiges Gespräch, ein vertrauensvolles Gespräch. Dafür schätze ich ihn auch. Und noch einmal, ich habe an ihm persönlich nichts zu kritisieren. Ich werde jetzt einfach nur sehen, was in den nächsten 3 Jahren passiert. Ich bin skeptisch. Vielleicht werde ich aber auch eines Besseren belehrt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Kannst du dir vorstellen, dass der Aufsichtsrat sagt, naja, den THW Kiel anzugreifen ist im Prinzip überhaupt nicht möglich. Deswegen installieren wir quasi einen Geschäftsführer jetzt dauerhaft, der das in den letzten Monaten ganz okay gemacht hat. Und dieser Deal, den wir haben mit IMG, der lässt gar nicht viel mehr Spielraum für andere Sponsoren.
Ja, aber noch einmal, wenn man Zweiter ist und diese Saison Vizemeister wird und in der letzten Saison 2 Tore gefehlt haben, muss doch der THW Kiel der Maßstab sein. Also, und wenn ich noch einmal auf die Personalie Uwe Gensheimer komme, das ist die Königspersonalie hier, der Mann will deutscher Meister werden. Und zwar mit den Rhein-Neckar-Löwen. Und Uwe Gensheimer ist das Projekt Rhein-Neckar-Löwen zum Großteil. Diesem Mann muss auch die Perspektive geboten werden, hier deutscher Meister zu werden. Da kann man sich nicht mit Platz 2 zufrieden geben.
Ist denn aus deiner Sicht das mit den Alternativen, was du eben gesagt hast, nicht wirklich ernst genommen worden? Beziehungsweise hat man sich wirklich mit denen beschäftigt? Oder war eigentlich im Prinzip von vornherein Lars Lamadé die Favoritenlösung? Beziehungsweise, ja, jetzt ist er natürlich bei SAP angestellt. Hätten die nicht sagen können, wir stellen ihn erstmal für die Zeit dieses Vertrages frei? Das wäre ja auch eine Option gewesen. Immerhin ist SAP einer der größten Sponsoren der Rhein-Neckar-Löwen.
Das ist eine Frage jetzt, die du Lars Lamadé stellen müsstest. Ich glaube, dass er auch jetzt kein Interesse hatte, von SAP weiter freigestellt zu werden. Wie gesagt, das müsstest du ihn fragen. Ob mit anderen Kandidaten ernsthaft verhandelt wurde, glaube ich nein. Also man hat sich hier recht frühzeitig auf Lars Lamadé festgelegt. Der ist ja auch lange im Aufsichtsrat selbst gewesen. Rein sportlich sieht ja auch der Aufsichtsrat in dieser Saison, es läuft alles gut. Ich sage einfach nur, an dieser Saison darf man Lars Lamadé eigentlich nicht messen, weil sein Einfluss auf diese Mannschaft ist sehr, sehr gering. Ich bin gespannt, was die Zukunft angeht. Wie gesagt, wie sieht die Mannschaft aus 2018?
Ich möchte noch auf 2 Punkte aus deinem Artikel eingehen, beziehungsweise aus deinem Kommentar. Du hast gesagt, wenn die samstags nachmittags spielen, dann kommen deutlich mehr Zuschauer. Und Lars Lamadé sagt, 20 Uhr oder 19.30 Uhr am Samstag, das sind unsere favorisierten Zeiten. Das beißt sich irgendwie. Wie stehst du zu dieser Thematik?
Also grundsätzlich ist natürlich Anwurfzeiten ein ganz schwieriges Thema in der Handball-Bundesliga. Es wird ja rauf und runter diskutiert und recht selten haben ja die Vereine, allen voran noch die Champions-League-Vereine, großen Einfluss auf die Terminierung. Aber, und das ist bei den Löwen seit Jahren so, das ist ein familiär geprägtes Publikum, ganz anders als in Kiel. Und es ist einfach so, die Löwen haben in dieser Saison 2-mal nachmittags gespielt, gegen Gummersbach und gegen Flensburg. Und jeweils war die Zuschauerzahl 5-stellig. Und dann kann ich nicht verstehen, wenn man sagt, wir favorisieren trotzdem den Samstagabend. Wie gesagt, man kann das nicht immer bestimmen aufgrund von Fernsehzeiten. Wenn die Möglichkeit aber besteht, plädiere ich dafür, weil die Zuschauerzahl entsprechend sind, für einen Nachmittagstermin.
2. Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist die Geschichte mit dem Handballnetzwerk. Eben hast du auch vor allem den Faktor Zeit genannt, klar, weil er eben nur als Teilzeitmanager dann aktiv ist. Aber wie sieht das aus mit seinem kleinen Handballnetzwerk? Denn er wird natürlich erstmal Zeit brauchen, um sich da auch noch mehr einzuarbeiten, als er das bisher schon machen konnte.
Da ist ja der Plan eigentlich, dass Oliver Rogisch mehr in die Pflicht genommen wird. Er ist ja relativ nah an der Mannschaft dran. Olli sollte eigentlich, so war der ursprüngliche Plan, mal mehr Richtung Geschäftsstelle auch gehen und von Thorsten Sturm etwas lernen. Das geht jetzt natürlich nicht. Also wie gesagt, Olli ist sehr nah an der Mannschaft dran. Ich weiß nicht, inwieweit er Lars Lamadé entlasten kann. Ich kann nur beurteilen, dass er momentan einen sehr guten Job macht. Letztendlich kann man aber auch nicht sagen, dass seine Tätigkeit eine Teilzeitkraft wie Lamadé rechtfertigt. Denn in der letzten Saison hatten die Löwen ja auch noch einen Thomas Svensson. Im Prinzip ist ja der Oliver Roggisch nur der Thomas Svensson-Ersatz. Es ist also auch in dem Bereich eigentlich kein Personal aufgebaut worden.
Also ich merke schon, du siehst das Ganze relativ kritisch bzw. skeptisch. Ich glaube, das sind die richtigen Worte, um deine Sichtweise zu beschreiben. Dann lass uns doch mal zum Sportlichen kommen, denn das sieht ja relativ gut aus bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wobei, wenn man jetzt mal die Meisterschaft selbst betrachtet, wie verärgert ist man innerhalb des Vereins, dass man den Titel vielleicht hat liegen lassen gegen Mannschaften wie den Bergischen HC, den HC Erlangen und die HSG Wetzlar?
Ja. Ich sag mal, das Wetzlar-Spiel nehme ich schon mal ein bisschen außen vor. Es war schon so ein bisschen zu spüren, die Unzufriedenheit bei den Rhein-Neckar-Löwen nach dem Unentschieden in Kiel. Da hatte man die Meisterschaft noch nicht ganz abgeschrieben, aber spätestens als der THW in Magdeburg gewonnen hatte, war so ein bisschen, ja, die Anspannung weg, würde ich sagen. Letztendlich hätten die Löwen natürlich auch trotzdem gerne in Wetzlar gewonnen. Wenn du die Löwen fragst, sagen alle, ja, mit den Minuspunkten, wenn es das vor der Saison einer gesagt hätte, super. Wenn man aber sieht, gegen wen wir verloren haben, geht eigentlich nicht. Also zweischneidiges Schwert. Letztendlich, denke ich, hat keiner damit gerechnet, dass die Rhein-Neckar-Löwen diese Saison die Meisterschaft so lange offen halten. Also ich zumindest nicht. Insofern ist es keine schlechte Saison. Das darf man auf keinen Fall sagen. Und es würde halt jetzt eine sehr, sehr gute Saison werden, wenn am Wochenende ein Titel dazu käme.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass die Chance, dieses Jahr Deutscher Meister zu werden, größer war als im vergangenen Jahr. Aber da bin ich vielleicht alleine mit dieser Meinung. Dann gucken wir mal auf das Turnier am Wochenende bzw. das DHB-Pokal-Final Four. Du hast es gerade schon gesagt, da kann am Wochenende gegebenenfalls ein Titel gewonnen werden. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie schätzt du dieses Duell sportlich ein?
Also, wenn man die Tabelle sieht, sind die Rhein-Neckar-Löwen der Favorit, wenn auch nicht der turmhohe Favorit, sowohl in diesem Spiel als auch auf den Titel, meiner Meinung nach. Jetzt muss man ein bisschen berücksichtigen, ich glaube, dass Flensburg nicht so viele Minuspunkte hätte, wenn die so große Verletzungsprobleme gehabt hätten. Trotzdem, meiner Meinung nach, sind die Rhein-Neckar-Löwen der erste Anwärter auf den Titel. Und wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft, wird sie diesen Titel auch gewinnen, weil ich sie für die stärkste Mannschaft im Feld halte. Aber ich meine, ich habe eben mit Uwe Gensheimer gesprochen, der ist jetzt zum 8. Mal dabei. Also der hat schon alles erlebt da, aber der hat nur noch nie den Titel geholt. Also er weiß am allerbesten, was alles an so einem Final Four passieren kann. Und insofern, eine Prognose wage ich nicht.
Wagst du denn eine Prognose für das Spiel, bei dem die Rhein-Neckar-Löwen nicht beteiligt sind, nämlich Füchse Berlin gegen SC Magdeburg? Das ist ja ein relativ ausgeglichenes Duell, würde ich sagen, wo es keinen wirklichen Favoriten gibt.
Stimme ich dir zu. Also auch Berlin hat sich ja in der Rückrunde gefangen auf jeden Fall. Ich sehe trotzdem, glaube ich, den SC Magdeburg als etwas stabilere Mannschaft vorne. Aber es kann auch sein, dass ich komplett daneben liege.
Aber so oder so, es wird auf jeden Fall ein hochklassiges Event. Da würdest du mir zustimmen.
Ja, ich glaube, auch wenn der THW Kiel fehlt, wird es ein hochklassiges Event. Und eigentlich ist es ja auch mal ganz schön, wenn der THW nicht dabei ist. Wobei, er war ja letztes Jahr auch schon nicht dabei. Und da hatten die Löwen sich schon große Chancen ausgerechnet. Sind ironischerweise an Flensburg gescheitert. Dann wollen wir mal gucken, ob die Löwen das in diesem Jahr besser machen.
Wir sind sehr, sehr gespannt. Am Wochenende steht es an, das DHB-Pokal-Final Four in Hamburg. Die Rhein-Neckar-Löwen treffen auf die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin auf den SC Magdeburg. Zu sehen ist das Ganze natürlich auch live im Fernsehen bei den Kollegen von Sport 1. Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann ist der Kollege Christian Stein von Handball World hier zu Gast. Der nächste Gast ist eingekehrt bei Episode 70 von Kreisab. Er heißt Christian Stein und kommt von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Wir wollen über den Frauenhandball sprechen, aber bevor wir das tun, müssen wir noch zwei Meldungen aufgreifen, beziehungsweise eigentlich sind es ja drei, die Männerhandball-Bundesliga betreffen. Und da merkt man mal wieder, was passiert, wenn man einige Gespräche bereits zu Beginn der Woche aufzeichnet. Aber so ist das eben manchmal hier bei Kreisab, da müssen wir mit leben. Trotzdem haben wir jetzt noch die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Denn der THW Kiel bekommt wahrscheinlich einen neuen Großsponsor, Turkish Airlines. Das ist ein richtig fettes Ding dann. Da könnten die sich ja dann eben auch Mikkel Hansen leisten, eventuell, wie wir das zu Beginn der Woche sozusagen oder zu Beginn dieser Sendung, wie man es nehmen möchte, mit Erik Eggers bereits diskutiert haben. Wie siehst du die ganze Sache? Und es ist ja eigentlich davon auszugehen, wenn die jetzt schon ein Trainingslager in Istanbul absolvieren, zu einem wichtigen Zeitpunkt der Saison, dass da auf jeden Fall was dran ist.
Ja, also es deutet vieles darauf hin, dass es so ist. Man weiß, dass Turkish Airlines letztendlich finanzielle Mittel entsprechend bereitstellen könnte, sei es jetzt mal Sponsoring bei Borussia Dortmund und Manchester United. Man kann sich Stars wie Messi und Kobe Bryant in den Werbespots leisten. Also von daher, die finanziellen Mittel scheinen bei Turkish Airlines vorhanden zu sein. Und für den THW Kiel geht es natürlich vor allem darum, international wettbewerbsfähig zu bleiben. National ist man eigentlich der Konkurrent schon so weit entrückt in der Etat-Tabelle, dass da keine große Gefahr droht. Aber natürlich im europäischen Vergleich Vereine wie der FC Barcelona, der auch von den Fußballern unterstützt werden kann, Paris Saint-Germain mit dem Einstieg der Kataris, in Westprem, wo angeblich ja auch Red Bull und Mercedes ein bisschen die Kontrolle übernommen haben, Vardar Skopje, und das alles setzt dem THW Kiel zu, und der muss natürlich dann international konkurrenzfähig bleiben. Und dementsprechend wird man darauf bedacht sein, natürlich solche hochklassigen Deals abzuschließen.
Wird denn der THW aus deiner Sicht relativ bald dann den Transfer von Mikkel Hansen bekannt geben? Erik hat gesagt, der ist natürlich offensiv eine absolute Waffe, aber hat defensiv ein bisschen Schwierigkeiten. Jetzt hat man dann noch Rasmus Lauge-Schmidt abgegeben und Thorsten Storm hat gesagt, es wird in der kommenden Saison wieder 5 Rechtshänder im THW-Rückraum geben. Da fehlt ja dann einer.
Ja, also man hat ja jetzt natürlich erstmal Christian Dissinger präsentiert für die kommende Saison. Dann haben wir noch Jicha Dufnia Kanejas und dann fehlt erstmal einer. Wobei, woher der dann kommt, weiß man nicht. Es soll allerdings Gerüchte geben, dass Mikkel Hansen schon mal in Kiel gesehen wurde. Und wir sollten nicht vergessen, dass Nikola Karabatic aller Voraussicht nach ja auch zu Paris Saint-Germain wechseln könnte. Und dementsprechend könnte das ja für Mikkel Hansen dann auch den Abschied bedeuten.
Macht's denn sportlich Sinn?
Ich denke, ein Spieler wie Mikkel Hansen verstärkt erstmal grundsätzlich jede Mannschaft. Und ja, natürlich kann man sagen, der THW ist auf diesen Positionen schon sehr stark im Moment besetzt. Allerdings, zum einen schwächt man natürlich auch die Konkurrenz, wenn man einen Spieler wie Mikkel Hansen hat. Und Mikkel Hansen dürfen wir ja nicht nur an seinen Toren messen. Also was der wirklich auch an Vorbereitung, an Zusammenspiel mit dem Kreis macht, was er für Lücken zieht, in die dann andere Mitspieler ausnutzen können, das ist schon wirklich allererste Sahne. Und davon gibt's wirklich nur sehr, sehr wenige Spieler, die dieses Format haben.
Ich würde mich auf jeden Fall über einen Topstar, über einen weiteren in der Handball-Bundesliga freuen, das muss ich sagen. Und wir haben es eben schon gesagt, Rasmus Lauge-Schmidt verlässt den Verein, er geht zur SG Flensburg-Handewitt. Finde ich ein super Deal für Flensburg, wenn man dann mal in Betracht zieht, dass Thomas Mogensen nötige Pausen dann auf jeden Fall bekommen wird im Laufe der Saison, gerade vielleicht auch gegen kleinere Teams, wo dann Lauge dann, ja, ich sag mal, so seine halbe Stunde auf jeden Fall bekommen kann im Angriff. Würdest du mir da zustimmen, dass da Flensburg genau den richtigen Spieler gekauft hat? Ist ja auch ein ähnlicher Typ wie Thomas Mogensen, mehr so der spielerische Mittelmann und nicht so der Torjäger.
Ja, für den Torjäger haben sie ja dann im zentralen Rückraum noch Jim Gottfriedsson. Den sollten wir ja auch nicht außer Acht lassen. Von daher macht das aus Flensburger Sicht schon Sinn. Ich glaube auch, dass sich ein Rasmus Lauge unter einem Trainer wie Lubomir Franjes vielleicht auch nochmal verbessern kann. Ist natürlich ein Risiko, wenn man jetzt praktisch einen Spieler holt, der eine gewisse Verletzungsvorgeschichte einfach aufzuweisen hat. Aber Flensburg muss da natürlich auch mit seinen begrenzten Mitteln haushalten und dementsprechend versuchen, das Geld, was sie zur Verfügung haben, klug zu investieren. Und da scheint Rasmus Lauge ein wichtiger Faktor zu sein, zumal Thomas Mogensen ja auch in dieser Saison schon unter Beweis gestellt hat, dass er ab und zu auch mal von halblinks kommen kann.
Toft Hansen, wie schätzt du das ein? Auch der richtige Transfer? Ist mehr so der Typ Knutzen, den sie in diesem Jahr halt schwer vermisst haben?
Ja, Toft Hansen ist natürlich vor allen Dingen auch hinten einer, der entsprechend austeilen kann. Tobias Karlsson wird ja auch nicht jünger, also von daher auch mal so langsam in Richtung Perspektive da was gedreht. Natürlich ein sehr starker Spieler letztendlich, der Flensburg auch weiterbringen wird. Wie das natürlich letztendlich aussieht mit 3 Kreisläufern, die man dann unter Vertrag hat, plus einem Abwehrchef, das sehe ich noch nicht so. Da wird sich vielleicht auch nochmal ein Abschied andeuten.
Da müssen wir da mal abwarten, wen es treffen könnte. Jakob Heinl, der ist ja längere Zeit verletzt gewesen, der leidet an einem Virus und da steht noch zur Debatte, ob er denn in der kommenden Saison überhaupt wieder das Trikot der SG Flensburg-Handewitt tragen kann. Wir wünschen es ihm natürlich sehr. Im Moment sieht es nicht so sonderlich gut aus, aber wir sollten da nicht zu sehr spekulieren und einfach mal abwarten, was sich da bei Jakob genau ergibt. Ja, dann lass uns doch vom Männerhandball zum Frauenhandball kommen, denn da stehen wichtige Entscheidungen am kommenden Wochenende an, sowohl in der Frauenbundesliga, im Meisterkampf, im Abstiegskampf, als auch international beim Champions League Final Four. Wir fangen aber an mit der Bundesliga und der Buxtehuder SV und der Thüringer HC liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das sind zwei Mannschaften, die der Konkurrenz deutlich enteilt sind, sportlich, das muss man klipp und klar so sagen. Und die treffen jetzt am Wochenende im direkten Duell aufeinander. Thüringer HC gegen Buxtehude SV, also Heimspiel für den deutschen Meister, den Vierfachen in Serie. Sie müssen dieses Spiel gewinnen, wenn sie am Buxtehude SV vorbeiziehen wollen. Wie schätzt du die Partie im Moment sportlich ein?
Naja, vorbeiziehen ist so eine Sache, weil im Moment haben sie natürlich noch 3 Punkte Rückstand. Der Buxtehude SV hat natürlich ein Spiel mehr absolviert. Also von daher wird das selbst bei einem Sieg mit dem Vorbeiziehen noch nicht so klappen. Aber natürlich sind sie dann im Saisonendspurt erstmal in der besten Ausgangslage. Der Thüringer HC hat natürlich den Vorteil, dass sie diese Endspiele, die es früher gab, auch gegen Buxtehude, bisher immer für sich entscheiden konnte. Buxtehude hat allerdings in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass sie in der Salzer Halle bestehen können und da gewinnen können. Also von daher wäre das mit Sicherheit ein richtig spannendes Spiel, wo es sich lohnt, dann den Internetstream einzuschalten. Und wir dürfen da wirklich drauf gespannt sein. Ich gebe gerne Prognosen ab, was das angeht, weil da ist wirklich alles möglich.
Was muss denn beim Buxtehude SV, den ich jetzt mal als leichten Außenseiter in diesem Duell bezeichnen möchte, weil das Spiel eben in Erfurt bzw. Bad Langensalza stattfindet, alles funktionieren, damit sie am Ende jubeln dürfen?
Naja, also als erstes wird entscheidend sein, wie die Abwehrleistung und die Torhüterleistung auf beiden Seiten ist. Wer da letztendlich die bessere Leistung abruft, der wird am Ende dieses Spiel gewinnen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ein Offensivfeuerwerk von beiden Mannschaften sehen, was am Ende 38-37 ausgeht, sondern ich gehe eher von irgendeinem Ergebnis so von weniger als 25 Toren aus, obwohl beide Mannschaften ja eigentlich für Tempohandball bekannt sind.
Aber ein Gekloppe erwartest du jetzt nicht?
Ja, das kommt natürlich dann immer drauf an, wie sich so eine Partie entwickelt. Im Normalfall sind im Frauenhandball schon die Mannschaften hart, aber fair. Und beide Mannschaften können durchaus zupacken. Beim Thüringer HC allen voran Kerstin Wohlbold oder Danek Schnelder. Beim Buxtehuder SV mit Sicherheit Friederike Gubernatis oder auch mal gerne eine Isabel Klein. Also von daher wird es mit Sicherheit Vergehen geben, die hart an der roten Karte auch so dran sein dürften. Also da wird es auch die ein oder andere Attacke gegen Hals oder Kopf mal geben. Da können wir drauf fest sein.
Dann bin ich sehr gespannt, wie das genau aussieht. Wer das sehen möchte, der kann sich informieren, unter anderem bei handballimfernsehen.de. Da ist nämlich aufgelistet, was am Wochenende so alles übertragen wird. Und da wird einiges übertragen. Deswegen lohnt sich ein Blick auf diese Seite. Da kann man dann einfach auf den Samstag klicken und dann sieht man Champions League der Frauen, DHB-Pokal, EHF-Pokal, dann haben wir eben Bundesliga der Frauen, Champions League, Asobal, also jede Menge ist da angeboten und im Programm. Und ja, der Abstiegskampf, da könnte man im Prinzip auch ein Duell übertragen, nämlich Bad Wildungen gegen Trier. Die Trierer, die schaffen es seit Jahren, den Kopf irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, aber jetzt scheint es sie zu erwischen. 10 Punkte haben sie auf der Habenseite, genauso wie Celle und Göppingen. 3 Spiele sind es noch, aber sie haben das mit Abstand schlechteste Torverhältnis dieser 3 Mannschaften. Also wenn sie nicht noch mindestens einen Zähler holen, wird es am Ende nicht reichen. Schaffen sie es denn dieses Mal?
Da muss ich dich korrigieren. Wenn keine Mannschaft von diesen 3 genannten, und wir haben ja an diesem Wochenende auch noch mit Koblenz gegen Göppingen ein zweites wichtiges Abstiegsendspiel vor der Brust, wenn keine dieser 3 Mannschaften Punkte holen würde, dann würde es Entscheidungsspiele geben.
Aha.
Weil Frisch auf Göppingen ja am grünen Tisch die Partie gegen Blomberg verloren hat und ein deutlich besseres Torverhältnis als die Konkurrenz hat.
Okay, das ist mir neu, das wusste ich bisher nicht. Wer würde denn diese Entscheidungsspiele dann bestreiten? Alle 3 untereinander?
Die DHB-Spielordnung sieht bei 3 Teams, meine ich, ein Dreierturnier an einem neutralen Ort vor. der dann gefunden werden müsste. Und wenn es nur zwei Teams sind, also Frisch auf Göppingen und ein weiteres Team, dann würden diese Entscheidungsspiele letztendlich in Hin- und Rückspiel absolviert werden.
Eine sehr, sehr interessante Information, das wusste ich bisher nicht. Also müssen im Prinzip die anderen Mannschaften auf jeden Fall darauf hoffen, dass Göppingen keinen Punkt mehr holt. Sollten die also dann im Prinzip gegen Koblenz-Weibern gewinnen, ja, dann wären die wahrscheinlich dann doch aus dem Schneider und hätten den Klassenerhalt geschafft. Sehr, sehr interessante Information. Erstmal danke dafür, das war mir überhaupt nicht bekannt und ich denke einigen anderen Handballfans auch nicht. Also es wird sehr, sehr interessant, auch im Abstiegskampf geht es da noch richtig zur Sache, nicht nur ganz oben. Eine Frage habe ich allerdings noch, was die oberen Plätze angeht, denn der HC Leipzig wird es ja wahrscheinlich dann nicht mehr auf Platz 3 schaffen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie die Tussis aus Metzingen da noch einholen. Siehst du Chancen für die Leipzigerinnen, eine Wildcard für die kommende Champions-League-Saison zu bekommen, wenn sie nicht mal Dritter in der eigenen Liga werden?
Die Chancen würde ich relativ schlecht beurteilen, weil ich durchaus glaube, wenn es um Wildcards geht, dann werden der Buxtehuder SV und der Thüringer HC auch ihr Interesse anmelden. Und es gibt ja nur einen Champions-League-Platz. Also von daher, klar, Deutschland kann einen Wildcard-Platz beantragen, aber der HC Leipzig müsste ja dann die davor platzierten Mannschaften davon überzeugen, dass sie nicht für die Champions League melden wollen. Und das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass sich da nicht zwei andere Vereine finden werden.
Denn auch die Tussis aus Metzingen hätten da eventuell Interesse dran. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, da müsste man mal bei den Vereinsverantwortlichen nachfragen. Aber sie werden eben sehr, sehr wahrscheinlich vor dem HC Leipzig landen. Dann lass uns doch direkt zu dem Thema kommen, was ich gerade schon so angeschnitten habe, nämlich das Champions League Final Four in Budapest am Wochenende. Denn wir haben ja nicht nur das in Hamburg beim DHB-Pokal, sondern eben auch das in der ungarischen Hauptstadt. Lavik gegen Volgograd und Vardar gegen Budućnost heißen die Duelle. Und eben hast du gesagt, du legst dich nicht fest, aber ich dränge dich dazu, dass du dich festlegen musst, was diese Duelle angeht und dann auch hinterher den Sieger. Das spannendere Duell wird sicherlich Vardar gegen Budućnost sein und Lavik gegen Volgograd, da kann es eigentlich nur einen Sieger geben.
Ja, ich denke, Lavik dürfte favorisiert sein. Wir haben jetzt am Wochenende in der heimischen Liga mal ein Spiel verloren, ziemlich selten vorkommt. Also von daher scheinen sie vielleicht auch schon mit dem Kopf in Budapest gewesen zu sein. Gratulation da an die ehemalige Leverkusenerin Karin Weigel, die das mit ihrem Team aus Christian Sand geschafft hat. Und ja, unbezwingbar sind sie scheinbar nicht. Also die erste Saisonniederlage haben sie jetzt, aber gegen Volgograd sehe ich doch gute Chancen für Lavik, das Endspiel zu erreichen. Das andere Finale oder andere Halbfinale mit Vardar gegen Budućnost sehe ich als sehr ausgeglichenes Duell. Für mich Budućnost der leichte Außenseiter noch, auch wenn sie natürlich Weltklasse-Spieler wie Katarina Bulatovic und Klara Woltering in ihren Reihen haben. Letztes Jahr ging es, glaube ich, in die Verlängerung, ne?
Ja, ist schon was her.
Ja, aber auch da hätte Vardar das Ding eigentlich gewinnen können. Also von daher schauen wir mal. Ich sage allerdings dieses Jahr Anja Althaus und Vardar und nicht Klara Woltering und Budućnost.
Und dann im Finale, hat Vardar da eine Chance gegen den schnellen Handball von Lavik?
Tue ich mich schwer mit. Also Vardar und Budućnost sind beides die Teams, die über ihre Abwehrarbeit und die körperliche Präsenz kommen werden. Lavik hingegen mit den schnellen Kontern. Ich glaube nicht, dass Vardar oder Budućnost in der Lage sind, diese Konter entsprechend gut zu unterbinden. Und von daher sehe ich Lavik als den Favoriten. Und wenn sie das schaffen sollten, dann wäre die Champions-League-Saison auch ohne Niederlage beendet. Dann wäre es auch vollkommen verdient.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Das wäre absolut verdient, wenn man da ohne Niederlage, sprich nur mit Siegen durchgeht. War ja auch kein Unentschieden mit dabei bisher. Wenn Lavik das tatsächlich schafft, Hut ab. Weißt du irgendwas zu den Verkaufszahlen, was die Tickets angeht?
Da wir kein deutsches Team dieses Jahr dabei waren, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mich darum noch nicht gekümmert.
Gut, dann schaffst du das ja vielleicht bis zur nächsten Ausgabe, beziehungsweise ich erwarte ja schwer von dir, dass du einfach mal reinschaust. Und das wirst du ja mit Sicherheit tun als großer Fan des Frauenhandballs. Und dann werden wir sehen, wie viele Leute denn da genau in der Halle gewesen sind. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich möchte noch gerne auf die Quizfrage aus der Vorwoche eingehen. Da habe ich gefragt, wie viele Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga Fusionsvereine sind. Es ging natürlich da um die Männerligen. 11 Stück sind es, wenn Christian und ich richtig gezählt haben. Und die neue Frage wäre dann, wer ist denn der älteste Verein in der ersten Handball-Bundesliga? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben, entweder bei facebook.com/kreisab oder auch gerne bei Twitter @kreisab.de. Die nächste Sendung gibt es dann entweder Sonntagabend oder am Montagmittag, natürlich dann mit exklusiven Stimmen vom DHB-Pokal Final Four aus Hamburg. Das war's für heute, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.